Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Unser Thema heute haben wir uns wegen einer E-Mail vorgenommen, die wir von Clemens bekommen haben. Dankeschön, Clemens. Und in dieser E-Mail hatte er eine Anmerkung zu einem unserer vorherigen Podcasts. Erst einmal noch einmal danke für das Lob und die netten Worte, Clemens. Wann immer wir aus unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein auch einen Dialog mit dem einen oder anderen von unseren Hörern machen können, wird das natürlich gleich noch einmal besser. Aber zur Sache. In dem erwähnten Podcast, auf den Clemens sich bezogen hat, sind wir am Rande darauf gestoßen, dass speziell Jugendliche in der Pubertät häufig zu sehr risikoreichem Verhalten neigen. Und wir hatten das zumindest zum Teil mit bestimmten altersbedingten Umbaumaßnahmen im Gehirn begründet. In der Folge Was ist Glück haben wir darüber gesprochen, dass unter anderem die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn Glücksgefühle hervorruft. Tja, und in der Pubertät werden einfach viele der Rezeptoren teilweise abgebaut, an die eigentlich Dopamin andocken sollte. Wenn also Jugendliche die gleichen Glücksgefühle spüren wollen wie vorher im Leben oder später, brauchen sie in dieser Phase eine höhere Dosis Dopamin. Und die bekommen sie eben durch riskanteres Verhalten. Das nur so viel mal als kurzer Rückblick, weil sich Clemens in seiner E-Mail eben darauf bezogen hat. Seine konkrete Anmerkung dazu war nun, dass nur pubertätsbedingte Umbaumaßnahmen im Gehirn doch nicht der alleinige Grund sein könnten, warum manche regelmäßig höhere Risiken eingehen würden. Denn auch unabhängig vom Alter gibt es doch eindeutig Menschen, die eine höhere Neigung zu riskantem Verhalten haben als andere. Und es gibt eben auch die, bei denen das Gegenteil der Fall ist, die also in jeder Situation des Lebens geradezu übervorsichtig sind. Und Clemens bot hier als Beispiel für den ersten Typ Mensch Erwachsene an, die leidenschaftliche Risikosportarten betreiben. Und da hast du natürlich recht, Clemens. Pubertätsbedingte Umbaumaßnahmen im Gehirn sind natürlich nicht der alleinige Grund für die individuelle Neigung zu mehr oder weniger riskanten Handlungen. Egal, ob es sich dabei um riskante Handlungen im Sinne von Verhalten oder um riskante Entscheidungen handelt. Und es gibt sowohl eine gewisse gesamtgesellschaftliche Tendenz in diese Richtung, aber natürlich auch einen Zusammenhang mit dem individuellen Charakter. Und der ist nun wieder zu einem Teil einfach Veranlagung und zu einem anderen aber auch Ergebnis dessen, was mein Leben aus mir macht. Meine Umwelt, meine Erziehung, die ganzen prägenden Einflüsse, denen ich ständig ausgesetzt bin. Darüber hatten wir in unserem Podcast über Individualität bereits gesprochen. Wenn wir von Risiken oder der Neigung zu riskanten Entscheidungen reden, dann kann sich das ja in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen zeigen. Beim Sport, wie erwähnt, und da auch nicht nur in den klassischen Risikosportarten. Auch in Ballsportarten beispielsweise gibt es ja Spieler, die mehr oder eben weniger dazu neigen, gerne mal einen riskanten Pass zu spielen. Aber auch unabhängig vom Freizeitverhalten finden wir diese Tendenz bei Menschen auch mal mehr und mal weniger. Bei wirtschaftlichen Entscheidungen zum Beispiel, bei Anlage- oder Aktienspekulation oder auch nur, wenn es darum geht, statt meiner bewährten Lieblingspizza mal etwas Neues auszuprobieren, das ich noch gar nicht kenne und das ich darum auch gar nicht beurteilen kann. Bei manchen Menschen ist nun eben diese Tendenz, Risiken einzugehen, tatsächlich generell erkennbar. Bei anderen nur in bestimmten Momenten oder Situationen, sobald sie sich zum Beispiel hinter das Steuer eines Autos setzen. Da wird doch komischerweise so mancher zum Tier, selbst Menschen, die sonst eher einen sehr besonnenen und reflektierten Eindruck machen. Und wie kommt das? Nun, generell ist ein Risiko definitionsgemäß das Verhältnis eines gewissen Gefahrenpotenzials zu einer erwarteten bzw. erhofften Belohnung. Was das denn nun für eine Gefahr ist, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. im Restaurant etwas zu bestellen, was mir dann möglicherweise nicht so richtig schmeckt, ist natürlich ganz anders zu bewerten als die Gefahr, mit der ich spiele, wenn ich wie Alex Honnold im Juni 2017 allein und ohne Sicherung die 1000 Meter hohe Steilwand des El Capitan im Yosemite-Nationalpark hochklettere. Die eben angesprochenen Menschen, die plötzlich und exklusiv hinter dem Steuer eines Autos zum wilden Stier mutieren, sind in aller Regel auch keine Adrenalin-Junkies. Und das sind sie meist deshalb nicht, weil sie gar keine Gefahr sehen. Und die sehen sie deshalb nicht, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten für über jeden Zweifel erhaben halten. In diesem Kontext zumindest. Aber auch unabhängig vom konkreten, objektiven Gefahrenpotenzial, ich verhalte mich dann riskant, wenn ich etwas tue, weil wohl ein erstrebenswertes Ziel vorhanden ist, es aber gleichzeitig auch eine gewisse Unsicherheit darüber gibt, ob die mir zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Und an dieser Stelle sehen wir natürlich schon mal ein erstes Problem. Denn der Umstand, ob ich mich für kompetent oder qualifiziert genug halte, um dieses Ziel zu erreichen, sagt ja nichts bis wenig darüber aus, ob ich es tatsächlich bin. Wie eben schon angedeutet, all diejenigen, die durch riskante Fahrweise im Straßenverkehr Unfälle verursachen, die haben das ja auch nicht absichtlich getan. Jeder von diesen Unfallverursachern ist wohl davon ausgegangen, dass er kompetent genug wäre, sein Fahrzeug mit seinem gewählten Fahrtempo bei seinem Fahrstil auch zu beherrschen. Und wenn dann etwas schief geht, ist die Überraschung zumeist groß. Und die Schuld lag dann auch bevorzugt häufiger bei anderen und nicht bei einem selbst. Allerdings ist Autofahren nun ohnehin ein besonderes Beispiel, zumindest in unserer Kultur. In unserem Podcast mit dem Titel »Der ungebildete Gelehrte« hatten wir ja bereits Untersuchungen zitiert, nach denen um die 85% aller Autofahrer der eigenen Meinung nach deutlich besser fahren als der Durchschnitt. Dabei kann offensichtlich nur die Hälfte aller besser sein als der Durchschnitt, während die andere Hälfte dementsprechend schlechter sein muss. Und zu dieser schlechteren Hälfte gehören nach der Einschätzung der meisten eben stets die anderen und nicht man selbst. Aber wie gesagt, Autofahren ist ein besonderes Beispiel, speziell bei Männern. Und Kritik an diesbezüglichen Kompetenzen wiegt immer deutlich schwerer als jede andere. Mann mit Doppel-N mag hinnehmen, in irgendeinem Bereich fachliche Defizite zu haben, aber als schlechter Autofahrer dazustehen, das ist fast schlimmer, als schlechter Liebhaber bezeichnet zu werden. Vielleicht ist es für die Mehrheit sogar schlimmer. Darüber gibt es leider keine belastbaren Zahlen, wäre aber mal ein spannendes Forschungsprojekt. Aber kommen wir zurück zu unseren Risiken. Prinzipiell gehören die ja ohne jeden Zweifel zu unserem Leben dazu. Und das ist doch gut so, denn wenn alles sicher und vorhersehbar wäre, wäre das Leben ja auch ziemlich langweilig. Wir haben ständig eine relative Ungewissheit bei allem Möglichen. Angefangen beim Risiko der Berufs- oder Studienwahl, über Konfrontationen mit anderen Menschen bis hin zu dem ja eben immer präsenten Risiko im Straßenverkehr oder gesundheitlichen Risiken oder. Interessant ist nun die Frage, warum manche Menschen eigentlich mehr als andere dazu neigen, noch etwas draufzulegen. Warum sie trotz dieser permanent vorhandenen, eventuell unterschwelligen Risiken noch bewusst weitere, zusätzliche riskante Situationen suchen und versuchen, sie zu bewältigen. Nun, einerseits entspricht das wohl einem gewissen Zeitgeist, der sich auch im Wandel hin zu einer Erlebnisgesellschaft zeigt. Das hatten wir bereits in unserem Podcast »Was ist Glück?« erkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten unsere Eltern und Großeltern in einer Mangelgesellschaft. Und dadurch waren sie natürlich geprägt. Und bis in die 1960er Jahre wandelte sich das dann zu einer Wohlstandsgesellschaft. Die Sicherung der Lebensgrundlage, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch das größte Problem war, die war es jetzt nicht mehr. Und dafür waren nun eindimensionale Werte wie Leistung, Erfolg, Disziplin, Gehorsam und Unterordnung wichtig. Heute ist das wieder anders. Auch die Sicherung des materiell Erreichten steht nicht mehr für jeden im Mittelpunkt. Den meisten Menschen geht es hierzulande vergleichsweise gut und um das reine Überleben müssen sich die wenigsten sorgen. Und damit rücken jetzt Dinge wie Lebensqualität, Genuss, Selbstverwirklichung und eben, wie bereits erwähnt, Erlebnisorientierung mehr und mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig verlieren Pflichtwerte oder sogenannte Sekundärtugenden wie Folgsamkeit, Anpassung oder Gehorsam an Bedeutung. Während gleichzeitig Werte wie Selbstständigkeit, Individualität, Kreativität und Spontanität wichtiger werden. Das zeigt sich natürlich auch im Sport, wie Clemens in seiner E-Mail richtig festgestellt hat. Da war bis in die 1970er Jahre Sport im Grunde genommen mit Vereinssport gleichzusetzen. Seitdem sind aber die Mitgliedszahlen in den Sportvereinen insgesamt eindeutig rückläufig. Und dafür boomen individualistische Sportausrichtungen. Das fängt bei organisierten Angeboten wie Fitnessstudios an und hört bei Longboarden, Kitesurfen oder Snowboarden noch lange nicht auf. Und diese Dinge transportieren auch gleichzeitig eine gewisse Weltanschauung, ein Lebensgefühl, eine Szenezugehörigkeit, aber immer verbunden mit einem Hervorheben meiner Individualität. Rafting, Inlineskating, Freeclimbing, Mountainbiking, Paragliding, Skydiving oder Basejumping geht alles ohne Mannschaftsmitglieder oder Teamkameraden, ohne institutionelle Vorgaben, ohne formelles Regelwerk, stattdessen flexibel und individuell. Als Spiegel gesamtgesellschaftlicher Tendenzen entwickelt sich also der Sport mit der Zeit mehr und mehr vom Normierten zum Unnormierten, vom Verbindlichen zum Unverbindlichen, aber auch vom Geschützten und Geregelten zum risikoreichen Sport. Und da scheint eben im Sport auch nur das Ausdruck zu finden, was insgesamt in allen Bereichen unseres Lebens als Tendenz erkennbar ist. Aber was ist nun die konkrete Motivation dazu? Was suchen Menschen in einem Risiko? Was erhoffen sie dort zu finden? In einer Untersuchung aus dem Jahr 2001 hat der Sportpsychologe Dr. Gregor Kuhn die Motive von Menschen untersucht, die Risikosportarten betreiben. Und mehr als die Hälfte aller Befragten nannte die Suche nach einem Nervenkitzel das Entscheidende. Gefolgt wurde das vom Motiv, etwas leisten zu wollen. Das scheint im beruflichen Umfeld vielen Menschen nicht mehr möglich zu sein, zumindest in ihrer Selbstwahrnehmung nicht. Erst hinter den Aspekten des Nervenkitzels und des Leistungswunsches kamen dann Wünsche nach Glückserlebnissen, nach körperlicher Verausgabung sowie der Wunsch, Probleme zu vergessen. Irgendwie scheint die Routine der Arbeits- und Alltagswelt solche Tätigkeiten und Verhaltensweisen in der Freizeit zu fördern. Also Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die einen gewissen Gegenpol liefern. Das angepasste Funktionieren im Job, in der Schule oder im Studium bewirkt scheinbar so etwas wie ein identitätsstiftendes Ausbrechen außerhalb dieser geregelten, reizarmen und vorbestimmten Lebensbereiche. Dazu kommt natürlich einerseits, dass ich durch individuelle Aktivitäten meine Einzigartigkeit hervorhebe und andererseits aber auch das oben erwähnte Leistungsmotiv befriedige. Denn oft genug finden Menschen keine wirkliche Selbstbestätigung in ihrem Job oder in ihrer Ausbildung. Die finden sie aber bei der Ausübung verschiedener Risikosportarten. Und oft genug wird das von den Betreffenden dann auch als ein Gefühl des echten Lebens beschrieben. Als ein echtes Leben, das sie in ihrem Alltag nicht oder kaum wahrnehmen. Tja, und dabei wollen wir es dann für heute auch belassen. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. In der kommenden Episode greifen wir das Thema Risiko noch einmal auf und schauen noch ein wenig genauer auf die psychologischen Ursachen für Risikoverhalten. Darüber hinaus nehmen wir aber trotzdem gerne wieder Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.